Herzlich willkommen zu Divan im Gespräch, dem Videopodcast des Divan, das arabische Kulturhaus hier in Berlin. Mein Name ist Darius und auch heute wieder ist meine Co-Moderatorin Meret. Auch für dieses Video besteht wieder die Möglichkeit, arabische Untertitel zu aktivieren, sodass auch Leute, die nicht Deutsch sprechen, dieses Video verstehen können. Und unser heutiger Gast ist der deutsch-ägyptische Regisseur und Autor Samir Nasser. In Karlsruhe geboren, besuchte er in Kairo, Ägypten, die deutsche evangelische Oberschule. Später ging er wieder nach Deutschland, wo er in Mannheim Betriebswirtschaft studierte und arbeitete danach als Filmvorführer. In den 90ern studierte er Regie und Drehbuch an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Nebenbei übernahm Nasser immer wieder auch Lehrtätigkeiten an verschiedenen Universitäten und Instituten, zum Beispiel eine Gastprofessur an der Universität der Künste in Berlin im Studiengang Szenisches Schreiben. Samir, herzlich willkommen. Wir duzen uns.
Klar.
Das liegt daran, weil du auch Teil des Divan-Teams bist, und zwar der Leiter des Divan-Filmprogramms. Und in dieser Funktion heute das erste Mal im Podcast bist.
Herzlich willkommen. Freue
mich. Ja, wir uns auch. Samir, gibt es ein Ereignis, eine Erfahrung, die du vielleicht in deiner Kindheit, in deiner Jugend gemacht hast, was dich dazu inspiriert hätte, dann im weiteren Verlauf deines Lebens dich mehr mit Film, filmischer Arbeit auseinanderzusetzen, also diesen Berufsweg einzuschlagen? Kannst du das auf ein Erlebnis runterbrechen?
Vielleicht nicht ein Erlebnis, es sind eigentlich zwei Faktoren. Mhm. Also mein Vater hat immer sehr arabische Musik geliebt. Und als kleiner Junge, der in Karlsruhe erstmal geboren wurde und da auch in den Kindergarten ging, hatte ich eine komplette Aversion gegen deutsche Musik und oder überhaupt europäische Musik. Mhm. Und meine Mutter hat manchmal mir vorgesungen und ich habe dann immer geweint. Und dann hat sie gesagt, oh Gott, der Junge, der mag keine Musik. Und dann hat sie mir eine Platte mit Kinderliedern gekauft, dann habe ich auch geweint.
Aber deine Mutter war Deutsche.
Meine Mutter ist Deutsche. Und dann hat man irgendwie gesagt, das Kind mag keine Musik. Und einmal hat mein Vater, hatte damals noch so ein Tonbandgerät, hat er arabische Musik gehört. Und ich bin total fasziniert und geflasht zu diesem Tonbandgerät gegangen und habe diese Musik einfach absolut geliebt von klein auf. Mhm. Und das war eben ein sehr bekannter ägyptisch-arabischer Sänger, Farid el-Atrash. Und ich habe sehr früh diese Musik geliebt, also diese ganzen großen, schweren Sänger eigentlich. Und die haben ja alle auch Filme gemacht, also Musikfilme, Musicals. Das ägyptische Kino war ja in den 40er, 50er, 60er Jahren sehr, sehr bekannt für die Musikfilme. Und ich habe dann sehr früh diese Musikfilme auch gesehen, weil das war natürlich die Gelegenheit, diese Sänger, Sängerinnen auch zu sehen. Und so kam eigentlich die erste Faszination für Film. Wir haben damals in Libyen dann ja gewohnt. Da war es sehr, sehr schwer, Filme zu sehen, weil es gab eben nur das Staatsfernsehen. Und das muss meinen Leuten immer heute auch sagen. Es gab damals noch keine Videorekorder und es gab keine Möglichkeit, irgendwie Filme zu sehen. Das heißt, Film war was sehr Besonderes. Mhm. Und das war immer im Sommer, wenn ich dann bei meiner Oma im Fichtelgebirge war, habe ich dann die ganze Zeit eigentlich ferngesehen und vor allem eben Filme gesehen. Und da kam dann meine andere große Liebe, dass ich damals anfing, Humphrey Bogart total zu lieben. Also das sind das auch, vielleicht, da sieht man eigentlich schon so die beiden Einflüsse eigentlich so. Das war dann also für am Anfang sehr stark das amerikanische Kino. Ich habe auch Western sehr geliebt. Und dann, als wir dann nach Ägypten gingen, als ich dann 11 war, war natürlich dann im ägyptischen Fernsehen waren sehr viele Filme, sehr viele Klassiker. Und das war eigentlich so die Zeit, wo ich dann anfing, mich total für das ägyptische Kino zu interessieren. Und ich hatte immer schon so eine Affinität zur Filmgeschichte. Also was hat dieser Regisseur gemacht? Was hat dieser Schauspieler gemacht? Und da gibt's noch diesen Film. Und wie gesagt, damals war das eben nicht so leicht, dass du irgendwie gesagt hast, so jetzt suche ich das auf YouTube oder jetzt streame ich das irgendwie oder ich kaufe mir eine DVD oder irgendwas. Sondern du musstest dann wirklich warten, also bis dann ein Film mal kam. Und ich erinnere mich zum Beispiel an Dramen, wenn ich am nächsten Morgen irgendwie eine große Prüfung hatte und abends kam dann dieser Film, der dann erst wieder in 3 Jahren kommt oder so. Und dann gab es also dann immer Diskussionen, kann ich den doch sehen, weil obwohl ich lerne dann vorher und ich schlafe dann vor. Und diese Leidenschaft eigentlich für das Kino, die wurde da eigentlich sehr, sehr stark angeregt. Mhm. Und dann kam irgendwie dann, als ich dann ein bisschen älter wurde, so mit 14, 15, habe ich dann gemerkt, dass mich persönlich eigentlich sehr, sehr stark das politische Kino interessiert. Mhm. Also das gesellschaftskritische und das politische Kino. Mhm. Und das waren eben dann auch ägyptische Regisseure, also wie Kamel El-Sheikh, wie Salah Abu Seif, Hessein Kamel, auch viele andere. Aber eben dann auch, auch Regisseure wie Costa Gavras oder Francesco Rosi oder Sidney Lumet. Also ich habe damals vielleicht mit 14 oder 15 die 12 Geschworenen gesehen. Mhm. 12 Angry Men, also was immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist und eine der Filme, wo, die ich auch oft meinen StudentInnen zeige irgendwie, und weil ich einfach glaube, dass das einfach einer der Filme ist, die in der Filmgeschichte unübertroffen sind. Und diese Art Filme haben mich geprägt und haben dann auch, glaube ich, auch meinen eigenen Wunsch auch geprägt, selber dann auch Filme zu machen, die im weitesten Sinne immer politisch und gesellschaftskritisch sind.
Du hast jetzt schon wahnsinnig viele Sachen angesprochen, wo wir, glaube ich, sehr gerne auch später noch mal ein bisschen genauer nachfragen würden. Ich würde gerne noch mal ein bisschen nachfragen, weil ich das jetzt gerade super spannend finde, wenn du über deine Kindheit und Jugend gesprochen hast und welche Rolle eigentlich Film gespielt hat. Wie können wir uns das vorstellen? Wie war das bei dir zu Hause? Also habt ihr als Familie beispielsweise Serien gesehen im libyschen Staatsfernsehen? Gab es überhaupt Kinos, in die man gehen konnte und Filme sehen? Gab es eher Serien? Gab es eher Nachrichten, die da gezeigt wurden? Und dann, wie hat sich das quasi entwickelt in den verschiedenen Stationen, Libyen, Deutschland, Ägypten, welche Rolle hat da jeweils Film und Fernsehen eingenommen für dich?
Also in Libyen gab es vor allem in den ersten Jahren sehr wenig. Und wie gesagt, im Staatsfernsehen, da gab es eine Zeit, wo es einmal in der Woche einen ägyptischen Film gab. Das war aber oft sehr spät. Also das habe ich dann auch oft, da waren oft dann auch so mehr so dramatische Filme. Das mochte ich damals noch nicht so. Das hat mir auch Angst gemacht irgendwie. Und also da war sehr, sehr wenig. Wir hatten, wie gesagt, also es war schon auch sehr zweigeteilt, weil es war eigentlich immer so es waren immer so 9 Monate eigentlich, wo so gut wie kein, also es gab Kinos, ja. Mhm. Wir waren dann auch manchmal in den Kinos in ägyptischen Filmen, aber selten auch.
Das heißt aber in Libyen selbst?
In Kairo, in Tripolis, ja.
Und da gab es aber keine eigene Filmproduktion sozusagen?
Da gab es keine Filmproduktion, ja. Also vielleicht ganz wenig, aber ja. das war dann auch wieder, wie gesagt, das war ja dann auch wieder libysch und wir haben ägyptisch gesprochen, wenn wir arabisch gesprochen haben. Ja. Also ich habe eigentlich nie einen libyschen Film gesehen. Mhm. Ich erinnere mich damals, es gab damals eine libysche Koproduktion. Das war der Film The Messenger, El Risala von Mustafa Akkad über die Entstehung des Islam. Und da erinnere ich mich zum Beispiel, dass wir den, das war vielleicht 1977 oder 78, dass wir den damals im Kino gesehen haben. War aber für mich sehr schockierend, weil sehr, sehr brutal auch, also sehr viele brutale Szenen. Aber wir haben also sehr wenig gesehen. Sehr interessant war dann nämlich, ich glaube, es war 1978, mein Vater hat ja für eine deutsche Firma da gearbeitet und da gab es eben auch viele deutsche Mitarbeiter und für die hat man damals einen der ersten Videorekorder angeschafft. Und ich erinnere mich, dass dann am Donnerstagabend wurde dann dort eben für die deutschen Mitarbeiter, es waren meistens Männer, Mitarbeiterinnen, wurde dann eben ein deutscher Film gezeigt, den irgendjemand in Deutschland aufgenommen hatte. Und der dann da lief. Und da wollte ich natürlich immer hin. Ich erinnere mich, dass damals James Dean, Jenseits von Eden zum Beispiel, das war einer der Filme, die wir da gesehen haben. Und ich erinnere mich auch sehr genau, dass dieser Videorekorder irgendwie mit der Hitze nicht klar kam. Und der ist dann immer so nach einer halben Stunde erstmal zusammengebrochen. Dann musste man irgendwie eine Pause machen und dann konnte man irgendwie weitersehen. Also das war so... Also mein Vater war sehr, sehr filmaffin und mein Vater war in seiner Jugend auch ein absoluter Kinogänger. Also der auch locker, so wie ich auch dann, es gab ja auch in Ägypten in den 50er und 60er Jahren diese Kultur der Sommerkinos, also wo eben Open-Air-Kinos waren, die dann 3 Filme in einer Nacht gezeigt haben. Also es war dann eben eine Triple-Nacht und mein Vater erzählt mir heute sehr viel noch, erinnert sich noch, was lief da als erster Film und als zweiter Film und als dritter Film. Und da hatten wir natürlich oft auch so Berührungspunkte und haben sehr viel geredet. Aber im Sommer in Deutschland war dann so, dass dann sehr viel gesehen wurde. Aber wie gesagt, also ihr müsst euch das so vorstellen, das war eine Zeit, da gab es 3 Programme. Es gab das erste, das zweite und das bayerische Fernsehen. Und das war, da waren nicht so viele Filme. Mhm. Und auch, wie gesagt, das war halt auch immer so, wenn ein Film dann mal lief, dann kam der auch dann 2, 3 Jahre nicht mehr. Ja. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein großes Drama damals, Der Glöckner von Notre Dame. Mhm. Meine Oma hat mir immer davon erzählt, Der Glöckner von Notre Dame und Esmeralda und so. Und ich war vielleicht 9 oder so und ich habe total drauf gewartet. Es war ein Sonntagabendfilm. Und dann haben wir also gewartet auf den Glöckner von Notre Dame und dann irgendwann kam die Ansagerin und hat gesagt, der Papst ist gestorben und wir ändern jetzt das Programm und es gibt jetzt irgendwie traurige Musik und der Glöckner von Notre Dame läuft zu einem späteren Zeitpunkt.
Und dann warst du sehr betroffen.
Da war ich sehr traurig. Da war ich sehr traurig und ich habe ihn dann auch nicht gesehen, weil wir waren dann wieder in Libyen und der lief dann halt, als ich schon weg war. Also für mich war eben auch diese Erfindung des Videorekorders war ein absolutes Wunder. Und ich erinnere mich noch, als jemand mir davon erzählte, dass es jetzt eine Maschine gibt, mit der man Filme aufzeichnen kann und die irgendwann sehen kann. Und als wir dann endlich in Kairo irgendwann den ersten Videorekorder hatten, habe ich eigentlich sofort angefangen, eigentlich meine eigene Filmbibliothek aufzubauen und dann eben auch Filme zu archivieren, was ich immer noch mache und was natürlich auch dazu führt, dass sehr viele Filme zu Hause sind, auch noch sehr viele VHS-Kassetten. Und das wurde irgendwie so meine Leidenschaft. Aber in Kairo, wie gesagt, haben wir sehr oft auch zusammen dann Filme geguckt, also mit meinen Eltern.
War das bei dir, was Filme betrifft, das gleiche wie bei der Musik, dass du eine gewisse Aversion gegenüber den deutschen westlichen Filmen hattest?
Nein, überhaupt nicht. Also das war überhaupt nicht. Ich habe ja so mit 10 und 11 war ja Humphrey Bogart irgendwie mein Held. Okay. Und ich habe dann die Western geliebt. Ich habe sehr stark auch diese Film Noir, also damals hat man schwarze Serie gesagt, geliebt, habe mir dann auch Bücher darüber gekauft. Okay. Und es ist bis heute eigentlich noch ein Genre, oder wenn man es als Genre bezeichnet, das ich sehr liebe und das ich sehr, sehr oft auch, wenn ich Seminare mache, sehr stark auch highlighte, weil ich eben glaube, dass der Film Noir eigentlich bis heute, also eine der einflussreichsten Strömungen überhaupt des Kinos ist, weil er eigentlich immer noch sehr stark auch in das Kino reinwirkt und es so viele Neo-Noir und so viele Variationen davon gibt und das eigentlich sehr, sehr faszinierend ist, weil es eben auch in der Filmgeschichte so ein wirklich eine Art fast Betriebsunfall eigentlich ist. Es ist so ein Nebenprodukt eigentlich, was im Studiosystem entstand und eigentlich eben auch durch die vielen Migranten, auch durch die vielen jüdischen Auswanderer eben entstand, die eben alle traumatisiert waren und ihre Traumata in diese amerikanische Realität irgendwie gebracht haben. Sehr, sehr spannend. Mhm. Also nee, das war für mich auch, also das sollte ich vielleicht auch wirklich dazu sagen, es war immer für mich eigentlich so ein, ich bin eben dann nicht nur zweisprachig aufgewachsen, sondern wirklich auch zweikulturell. Also für mich waren immer die beiden Kulturen, das ergänzt sich für mich und ich ziehe nicht eins dem anderen vor. Es sind sehr unterschiedlich, aber sie haben eben doch auch sehr viele Berührungspunkte.
Da wollte ich genau zu fragen. Also du verkörperst das ja wirklich extrem anschaulich, dieses in Deutschland geboren, aufgewachsen, deutsch gesprochen und dann aber eben auch in Libyen und Ägypten gelebt, arabisch sprechend und beide Kulturräume eben auch bearbeitet und aufgesogen. Und meine Frage ist so ein bisschen, du hast jetzt gesagt, es ergänzt sich gegenseitig, also es ist eine Bereicherung, ist es in manchen Bereichen vielleicht auch eine Bürde, eine Herausforderung sozusagen, weil es vielleicht auch überfordernd wirken kann oder wie nimmst du das wahr?
Das ist jetzt eine Frage, da können wir ein ganzes Seminar drüber machen.
Habe ich mir schon gedacht.
Also es hat sich natürlich auch verändert im Laufe der Jahre. Also ich glaube so in der Pubertät und so war es eigentlich einfach nur interessant und es war einfach spannend und schön. Und ich erinnere mich dann, als ich anfing zu studieren, und dann alle, irgendwie eine sagt, ich komme aus Pirmasens und der andere sagt, ich komme irgendwie aus München.
Filmakademie?
Nee, erstmal in Mannheim an der Uni. Mhm. Und ich musste dann immer erst weit ausholen, wo komme ich eigentlich her? Ich bin in Karlsruhe geboren, aber da komme ich eigentlich nicht her. meine Mutter kommt aus dem Fichtelgebirge, aber da komme ich eigentlich auch nicht her. Komme ich aus Kairo? Ich bin eigentlich erst mit 11 nach Kairo gekommen.
Also erst nach Ägypten und dann nach Libyen?
Nee, erst nach Libyen mit 4 und dann mit 11 nach Ägypten. Okay. Also schon, dass man eigentlich so gar nicht so leicht sagen kann, wo kommt man, ist es eigentlich schon, da fing es eigentlich schon an, dass ich immer dachte, wieso ist es eigentlich so kompliziert, dass ich das eigentlich immer so erklären muss. Aber es hat natürlich dann im Lauf der Jahre viele Ereignisse gegeben, also wie sich Deutschland entwickelt hat und wie sich Ägypten entwickelt hat. Ereignisse, die mich immer wieder auch gezwungen haben, mich zu fragen, wo gehöre ich eigentlich hin? Oder anders gefragt, werde ich hier eigentlich akzeptiert? Darf ich hier oder möchte ich hier hingehören? Und also da sind wir jetzt schon sehr politisch. Ich will auch nicht von dem Persönlichen weggehen. Also aber ich glaube schon, dass so in meinem Leben so es wirklich so zwei sehr einschneidende Erlebnisse gab. Und das war einmal der 11. September, also 2001, der Anschlag auf das World Trade Center. Und dann auch 2011 die Revolution in Ägypten, also die natürlich Teil war von einer größeren Bewegung, was man nicht ganz akkurat, aber was damals auch so als arabischer Frühling gelabelt wurde. Und das sind zwei Ereignisse, die mich sehr, sehr stark geprägt haben und dann vielleicht auch jetzt der Krieg in Gaza noch. Also das sind vielleicht diese drei, eigentlich sind es drei Ereignisse, die mich sehr, sehr stark geprägt haben und die immer wieder auch diese ich will nicht sagen die Unvereinbarkeit, aber die Schwierigkeit eigentlich zu beiden Welten zu gehören und auch die Schwierigkeit, diese Vermittlung, diese Vermittlung, die ich ja mein Leben lang versucht habe und von der ich manchmal jetzt nicht mehr weiß, ob sie eigentlich am Ende wirklich, wirklich effektiv war oder ob es eigentlich wirklich was gebracht hat. Ja, also das ist aber vielleicht, da kommen wir vielleicht später dazu. Ja,
ich stelle mir das tatsächlich auch insofern interessant vor, weil ich das Gefühl habe, es gibt eigentlich zwei verschiedene Ebenen. Es gibt einerseits so einen inneren Aushandlungsprozess von wo gehöre ich dazu, wo werde ich akzeptiert, wie werde ich gesehen, von wem werde ich gehört. Und dann gibt es ja, das hast du jetzt gerade auch schon angesprochen, da kommen wir dann vielleicht gleich auch dazu, wenn wir mehr über deine Arbeit sprechen, das nach außen, dass ich nehme mich wahr als jemand, der vermitteln kann. Ich bin zwei kulturell, hast du gerade gesagt, aufgewachsen. Ich kenne sozusagen die Kulturräume. Ich weiß, was Tabus sind. Ich weiß, wie man das irgendwie umgehen kann. Das finde ich super interessant. Vielleicht können wir so als Übergang jetzt ein bisschen darüber sprechen. Du hast dann ja das Filmstudium aufgenommen in Ludwigsburg. Ja. Also zurück in Deutschland sozusagen. Wie hast du da, also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, du bist aus Kairo gekommen oder du bist schon etwas früher dann gekommen, aber du hast das ganze ägyptische Kino im Gepäck, du hast dein ganzes Archiv, deine Bibliothek, hast du vorhin gesagt, du hast es irgendwie alles dabei, du kommst schon mit ganz, ganz viel Inspiration und Filmwissen an. Was ist dann passiert? Wie hast du sozusagen dein Studium erlebt?
Also ich kam natürlich schon vorher nach Deutschland, weil ich kam ja für das BWL-Studium. Also ich war ja da schon 6 Jahre in Deutschland und habe dann ja auch als Filmvorführer damals in Mannheim gearbeitet. Und weil ich einfach damals nach dem BWL-Studium oder während des BWL-Studiums mir eigentlich klar wurde, dass ich dieses Studium ganz gut machen kann, weil ich war ganz gut in Mathe und so, aber ich habe dann gemerkt, so diese Faszination für den Film und auch dieser Wunsch, filmisch tätig zu werden, das war sehr stark. Und ich wollte dann eben auch diese in irgendeiner Weise reinkommen und das war damals eben Filmvorführer, das haben ja viele, viele Leute damals gemacht. Man muss ja auch sehen, damals war es nicht so leicht, einfach eine Kamera zu nehmen oder loszufilmen, weil es war damals ja fast nur auf Film. Also man hat dann Super 8 oder 16 Millimeter gefilmt und ich hatte diese Technik nicht und ich kam auch immer mehr vom Schreiben und eher so auch von der Filmgeschichte als vom Machen. Also diese Leute, die, sag ich mal, sehr früh schon eine Kamera hatten und selber geschnitten haben. Für mich war damals diese Filmvorführerfahrung irgendwie wahnsinnig wichtig, weil es eigentlich so die erste Berührung mit der Technik war. Mhm. Also sehr technisch. Und damals, wie gesagt, 35 mm war ja wirklich, das war ja eine Wissenschaft, 35 mm vorzuführen und die Filme auch zusammenzusetzen und dann wieder auseinanderzunehmen, wenn sie verschickt wurden. Und das hat mir sehr geholfen, eigentlich in die Technik reinzukommen. Mhm. Und dann eben nach Ludwigsburg zu gehen, da war ich natürlich in diesen 6 Jahren, habe ich natürlich wahnsinnig viel europäisches Kino und westliches Kino gesehen. Und auch die Zeit, wo ich Filme vorgeführt habe, die hat mir natürlich auch, ich erinnere mich zum Beispiel, die Zeit, wo ich vorgeführt habe, war eigentlich genau die Zeit, in der damals Kieslowskis Farbentrilogie rauskam. Also so einer der ersten Filme, die ich vorgeführt habe, war Blau. Dann kam irgendwann Weiß und dann kam irgendwann Rot. Das war einer der letzten Filme, die ich vorgeführt habe. Und ich erinnere mich noch an jedes Mal an diesen Rausch eigentlich auch von Bildern, wie diese Filme anfingen. Und dass ich dann eigentlich fast jedes Mal in den Kinosaal gegangen bin und mir diese Anfänge angeguckt habe. Also dieser Wahnsinn in Rot zum Beispiel, dieses Telefongespräch, wo dann die Kamera von einer Buchse durch den Ärmelkanal fährt zur Telefonbuchse irgendwie, also es war glaube ich von England nach Frankreich, unglaublich eigentlich, damals auch nicht digital, ja, also irgendwie analog der Effekt gemacht, das erinnere ich noch sehr stark, also ich kam da schon auch mit einer sehr, ja, also also es war eine unglaubliche Mischung an Sachen, die mich damals interessiert hat. Und so ging ich damals nach Ludwigsburg und ich kannte natürlich Deutschland schon gut, also nachdem ich dann eben als Filmverführer gearbeitet habe. Ich habe dann auch während des Studiums noch weiter gearbeitet als Filmverführer. Das war mich irgendwie immer sehr, 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 sehr fasziniert. Und ich habe auch eine Sache beim Filmverführen sehr stark gelernt, die Energie in einem Saal zu spüren. Also das ist unglaublich, wie teilweise auch derselbe Film an manchen Tagen ein Publikum komplett fesselt und am anderen Tag kommt ein anderes Publikum und du merkst, die sind unruhig. Und dann fragst du dich natürlich, ist irgendwas in der Vorführung nicht richtig? Ist es zu leise? Ist es zu laut? Ist es unscharf? Und das hat mir auch wenn meine eigenen Filme laufen, auch geholfen, manchmal das auch sehr, sehr gut auch zu verkraften, wenn man einfach merkt, auch auf manchen Festivals, manchmal hat man 3 oder 4 Vorführungen und eine ist super und die nächste ist irgendwie hat man das Gefühl, der Film erreicht die Leute nicht so. Einfach auch zu verstehen, dass es nicht immer am Film liegt, sondern es liegt eben oft auch an sehr vielen Faktoren.
Ja, das finde ich generell spannend, diese künstlerische Ebene auf die Wechselwirkung des Publikums auch zu achten und was das für neue Dynamiken freisetzen kann, was ja im Kino oder auf Festivals bei großen Vorführungen der Fall ist, aber heutzutage wird ja einfach viel privat zu Hause gestreamt, ja. Das ist ja dann wieder ein ganz anderer Effekt. Ich wollte nochmal ganz kurz, vielleicht kannst du das ganz kurz beantworten, wie zur Hölle jetzt eigentlich das BWL-Studium in diese ganze Biografie reinpasst.
Weiß ich auch nicht.
Okay.
Okay, gut. Zahlen.
Nein, also es passt so, es wird wirklich sehr privat, es passt so, dass ich damals einfach mit 18 nicht weit genug war, um mich zu trauen eigentlich das zu machen. Aber es war nicht so, dass man mich dazu gezwungen hat oder so. Okay. Also es war eigentlich so eine merkwürdige Vernunftsentscheidung. Also wir hatten damals ja, mein Vater, die Firma meines Vaters war in Mannheim und ich war viel in Mannheim und ich habe dann da auch einen Ferienjob gemacht bei einer Firma und dann haben alle gesagt, oh, Sie mit Ihren Sprachen, Sie müssen Betriebswirt werden. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso eigentlich nicht?
Das
ist doch super irgendwie. Ja. Und dann bin ich da mal zur Uni gegangen und habe mir irgendwie den Studienplan geholt und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, so, also so ganz interessiert es mich nicht, aber Schule hat einen ja auch vieles nicht interessiert. Also so, es war so, so ist es halt. Und dann habe ich das angefangen. Und die ersten Semester waren sehr, sehr mathematisch, aber auch da war sehr viel so Unterschiedliches, was man sich mal anhören kann. Und das war eigentlich alles noch ganz okay. Aber dann im Hauptstudium merkte ich so, nee, also ich will das eigentlich nicht machen mein Leben lang. Und ich habe dann aber auch, das ist dann so die preußische Seite an mir, ich habe dann eben gesagt, so was man anfängt, macht man zu Ende. Und ich habe es dann halt zu Ende gemacht und habe dann auch Jobangebote gleich gehabt und habe die dann abgelehnt. Und dann waren natürlich alle Leute sehr erstaunt. So, jetzt arbeitest du irgendwie für, als Filmvorführer irgendwie für 12 Mark damals die Stunde. Aber es war, ja, ich glaube halt am Ende, man fragt sich dann manchmal auch, ich hatte auch natürlich schwere Jahre als Filmemacher oder Filme jahrelang, wo ein Film nicht entstanden ist oder wo man ewig an der Finanzierung bastelt. Und dann fragt man sich natürlich, war das jetzt richtig oder falsch? Ja, also natürlich kommt man dann manchmal auch dahin und sagt, war das vernünftig? War das? Aber ich glaube halt am Ende, wenn man etwas so stark will oder etwas so stark etwas so stark fasziniert, ich glaube, dann muss man es machen. Also weil es gibt eben so viele Leute, die diese sicheren Jobs machen und dieses, sage ich mal, sehr sichere Leben führen, aber eben dann eben fehlt eben doch was. Ja? Also insofern ist es, ich glaube eben, es ist im Leben immer eigentlich eine Art von Kompromiss und das ist, glaube ich, am Ende die Frage. Man muss, glaube ich, dahin gehen, wo die Leidenschaft ist.
Ja. War denn dann sozusagen der Beginn des Filmstudiums auch nochmal so eine Art Befreiung für dich oder so das Gefühl von, jetzt kannst du deine Kreativität ausleben und es werden irgendwie Seiten von dir erreicht, die eben davor mit dem BWL-Studium jetzt
absolut,
gar nicht...
Absolut, absolut. Ja. Also das war auf jeden Fall so und das war einfach eine wahnsinnig spannende Zeit. Das war auch eine sehr herausfordernde Zeit, weil natürlich da schon im Filmstudium, und das war natürlich auch Ludwigsburg, sehr stark auf Konkurrenz gesetzt wurde. Also es wurde, die Schule hat einfach Konkurrenz sehr stark gefördert, was dann natürlich auch das, also zum Beispiel war es so, dass ich wollte Spielfilm machen, also ich kam sehr stark vom Spielfilm und es war eben so, dass von Jahr zu Jahr es immer weniger Plätze gab für Spielfilm. Das heißt, es gab eine Auslese und ich habe es dann vom ersten noch ins zweite Jahr geschafft und ins dritte Jahr, aber da gehörte ich dann zu denen, die nicht mehr weitermachen durften. Und ich musste dann in eine andere Abteilung, ich bin dann zum Dokumentarfilm gegangen, was mich damals sehr, sehr traurig gemacht hat, weil mich hat damals Dokumentarfilm eigentlich nicht so interessiert. Und das waren schon auch, also ich glaube, wir haben es damals ja auch erlebt, dass viele auch dann aufgehört haben, weil sie den Druck nicht wollten oder weil sie einfach auch diese Zwangseinteilung dann in Gruppen nicht wollten. Aber mir hat es am Ende, also dann später haben dann Leute in der Schule auch gesagt, ja, wir haben das gemacht, weil wir wussten, dass es dir gut tut, aber das weiß ich nicht, ob das wirklich so war, aber es hat mir am Ende wirklich sehr geholfen, weil ich einfach dann über den Dokumentarfilm sehr viel gelernt habe, auch. Und ich glaube, dass es einfach für mich bis heute, ich liebe ja beide Genres oder beide Formen. Und ich glaube eben, dass es eben Themen gibt, die sich für den Spielfilm eignen und Themen, die sich viel besser für den Dokumentarfilm eignen. Und also für mich ist das, ja, also befruchtet sich das auch gegenseitig. Ja. Und das ist für mich so. Es ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, ja, das eine ist vielleicht ein Drama und das andere ist ein Roman. Also es ist am Ende sind es andere Genres, aber vieles ist eben doch, gehorcht eben doch denselben Regeln oder denselben, es ist am Ende ist es schon eine ganz, sind es eben zwei Sachen, die wahnsinnig viel miteinander zu tun haben.
Ja, nun ist ja so, dass wir in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung leben und die Kunst ist ja in diesem System, in dem wir leben, immer ein bisschen mit Widersprüchen konfrontiert. Also man möchte künstlerisch wirken, muss aber gleichzeitig gewisse Profitlogiken erfüllen, einfach um Geld zu verdienen und zu überleben letztendlich. Und da kommen ja immer wieder gewisse Widersprüche auf, mit denen man gerade als Künstler dann sehr viel zu kämpfen hat. Ja. Meine Frage wäre jetzt, wie das dich in deinen Filmen begleitet hat und ob du da häufig vor so Situationen standest, die dann auch deine Themenwahl und auch wirklich dein inneres künstlerisches Schaffen manchmal in Frage gestellt haben oder dich verführt haben, vielleicht doch in eine andere Richtung zu gehen, einfach weil es sich besser verkauft, weil es sich besser klicken lässt heutzutage, weil es dir das Leben in dieser Gesellschaft einfacher machen würde, auch inhaltlich dann.
Also man muss natürlich dazu sagen, die Frage, die du stellst, so stellt sich, glaube ich, für uns in Deutschland nicht so sehr in dieser krassen Form, weil natürlich vieles, was wir machen, am Ende Fernsehkoproduktionen sind, es gibt Förderungen und am Ende diese reine Profitorientierung, wie es zum Beispiel in Amerika ist, ja, also der Film muss sich komplett verkaufen und der Film muss komplett sich amortisieren, das ist natürlich in Deutschland nicht so stark.
Ja, ja, aber also, ich meine so gewisse Kriterien, die du ja kennst, die du erfüllen musst, um Förderung zu bekommen.
Genau, und das wollte ich gerade sagen. Ja. Also da geht es eben am Ende dann nicht so sehr oder nicht ausschließlich um die kommerziellen Kriterien, sondern es geht eben um die Kriterien, was die Sender gerade wollen oder was gerade gefördert wird. Und da sind wir natürlich auch gleich bei einem Thema, dass das am Ende auch eine Form von Zensur ist. Ja, und das ist natürlich etwas, was uns immer begleitet und was mich immer begleitet und was auch, also je älter ich werde, was immer mehr auch Aversion auslöst. Also dass man eigentlich immer mitdenken muss und dann natürlich auch teilweise diese Feedbacks bekommt, so wir haben gerade, das war schon damals so, als ich meinen Film Nachttanke gemacht habe an der Filmakademie. Das war ja natürlich erstmal eine Filmakademie-Produktion mit sehr wenig Geld. Und ich habe dann Sponsoring ein bisschen bekommen für den Film, habe auch eigenes Geld investiert und irgendwann merkte man dann so, ich hatte Raimund Barthelmes, den großen deutschen Schnittmeister, als Cutter und irgendwann merkte man, der Film hat wirklich Potenzial, aber wir brauchen mehr Geld für die Postproduktion. Und wir haben dann angefangen, Sender anzuschreiben und zu sagen, hey, wir haben hier ein Projekt, aber wir können das nicht auf diesem Niveau fertig machen, wir brauchen finanzielle Unterstützung. Und dann fing es eben schon so an, also es waren dann schon diese ersten Sachen, ja, wir haben schon mal einen Film gemacht über eine Tankstelle oder wir haben schon mal einen Film gemacht über einen Kiosk in der Nacht, wo du dann denkst, ja, aber das ist ja was komplett anderes. Ja. Und das ist eben, das war so die erste Berührung und wir haben dann eben am Ende keine Koproduktion gehabt und haben dann damals die MFG, die Filmförderung damals, hat uns dann ein bisschen geholfen, dass wir den Film irgendwie fertig machen konnten, aber das war eben schon der Anfang und ich habe natürlich auch sehr oft gemerkt, dass das Fernsehen natürlich auch immer wieder dass man das macht, was man eigentlich schon mal gemacht hat. Also das ist natürlich auch
Sehgewohnheiten
bestätigen. Ja, also auch selber so nach dem Motto, der hat schon mal einen Film gemacht, wo irgendwie Migranten vorkommen. Dann lassen wir ihn wieder einen Film machen, wo Migranten vorkommen. Ja, oder der macht so diese Themen, die irgendwie so ein bisschen multikulturell sind, dann, also letztes Jahr hat man mir eine Doku angeboten, die eben auch wieder in diesem Spektrum war und ich habe dann zu dem Produzenten gesagt, ich hatte eigentlich gehofft, ihr bietet mir jetzt einen Film über Schostakowitsch an, mein Lieblingskomponisten. Ja, aber das macht man natürlich nicht. Ja. Und das ist natürlich etwas, was noch weiter geht als das, was du fragst, weil es ist nicht nur, wie man, sage ich mal, die Projekte verkauft, sondern es ist natürlich auch, in welcher Schublade man steckt und wie schwer es ist, aus dieser Schublade rauszukommen. Ja, und wie schwer natürlich auch oder wie wenig auch Leute auch interessiert sind, die anderen Facetten zu sehen von jemand. Und das ist eben schon ein großes Manko. Und das führt natürlich eben auch dazu, dass man teilweise auch oder dass ich teilweise auch dann Projekte nicht machen konnte oder Projekte dann wie Scharaf 10 Jahre gebraucht haben in der Finanzierung, was eigentlich unglaublich ist und was auch für Filme nicht gut ist, weil Filme natürlich auch entstehen oder Impulse für Filme entstehen aus einer Zeit, aus einem Punkt, an dem man selber gerade ist, was einen gerade interessiert, was man gerade sagen will. Und ich glaube natürlich, dass Scharaf als Film ja eigentlich geplant war vor der ägyptischen Revolution und natürlich dadurch auch einen ganz anderen Impact nochmal gehabt hätte. Ich meine, der Film hatte jetzt seinen Impact, aber es war natürlich eine Geschichte, die eigentlich diese, auf eine Art diese Revolution vorwegnahm oder ein Zustände aufzeigte, die dringend, dringend geändert werden müssen. Und wenn man eigentlich sieht, wie auch das Drehbuch, die erste Fassung entstanden ist, ist eigentlich, ohne dass es offen gesagt wird, ist eigentlich die zwangsläufige Folge, das kann so nicht weitergehen. Und hier muss eine große, große Änderung in diesem Land und in diesem System passieren.
Mhm. Ja, Sharaf, vielleicht nur ganz kurz noch zur Einordnung, ist ein Film aus der Perspektive eines jungen arabischen Mannes, der, oder ein Porträt könnte man eigentlich sagen, der im Gefängnis landet, man weiß nicht genau in welchem Land und sozusagen man das sozusagen den Mikrokosmos dieses Mannes versteht oder einen Einblick bekommt und darüber eigentlich einen Spiegel der Gesellschaft, in der er lebt. Und wie du sagst, sozusagen das jetzt zeitlich versetzt vor 2011 ja sehr anknüpfungsfähig ist, glaube ich. Wobei man ja vielleicht auch sagen könnte, dass es auch heute wieder, also ich meine auch nach 2011 hat ja Ägypten verschiedene, beispielsweise jetzt für Ägypten auch die anderen Staaten nochmal eine Entwicklung durchgemacht. Also vielleicht könnte man sagen, eigentlich 2019, glaube ich, ist Sharaf letztendlich erschienen.
Ja.
Hat dann ja vielleicht in Anführungsstrichen auch wieder gepasst.
Auf jeden Fall. Also natürlich ist das, was ich ja sage, wir haben natürlich auch, es hat sich auch vieles verändert natürlich an dem Film und auch an dem Drehbuch. Mhm. Und natürlich hat der Film eine andere Relevanz. Also das ist ja auch, glaube ich, das, wo man eben auch drauf gucken muss. Also es gab eine Zeit, und das ist ja vielleicht auch interessant, so in den Jahren 2012, 2013, wo Sonal Ibrahim, also der große ägyptische Schriftsteller, der den Roman geschrieben hat und mit dem ich auch das Drehbuch geschrieben habe, hatten wir eigentlich das Gefühl, man sollte diesen Film jetzt nicht mehr machen, weil wir damals gesagt haben, wir wollen nicht einen Film, aber wir haben damals ja auch geglaubt, dass sich jetzt Ägypten und auch die arabische Welt sehr stark in eine andere Richtung verändert. Und wir dachten damals, wir wollten keinen Film machen, der so ein Bashing ist, der Mubarak-Zeit, nachdem Mubarak nicht mehr da war. Und nicht, also weil wir einfach dachten, das hat es im ägyptischen Kino oft gegeben, so nachdem Nasser gestorben ist, gab es eben sehr viele Filme, die in die Nasser-Zeit sehr negativ gezeigt haben. Und dann als Sadat ermordet wurde, gab es sehr viele Filme, die Sadat-Zeit sehr negativ gezeigt haben. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr einfach dann, ja. Und da wird dann auch sehr viel erlaubt, weil man sagt, aber ich fand das immer ein bisschen billig eigentlich, dann zu sagen so. Und das hat uns auch nicht so interessiert, ja. Mhm. Aber als wir dann eben merkten, dass die Zustände, dass sich eigentlich gar nichts oder sehr wenig verändert hat, im Gegenteil eigentlich, da wurde für uns dann eben auch diese Relevanz wieder absolut präsent. Und genau. Da haben wir dann eben auch gemerkt, nein, das ist absolut aktuell. Noch aktuell.
Ja. Jetzt, du hast gerade schon, oder wir haben jetzt gerade schon angefangen, über Sharaf zu reden und kommen gerade daher, dass wir über Herausforderungen oder Grenzen auch vielleicht von Filmen gesprochen haben. Mich würde jetzt interessieren, gerade weil du dich ja sowohl in Deutschland als auch in der arabischen Welt so gut auskennst, was sind denn sozusagen so die Grenzen oder die Hürden, mit denen arabische Filmschaffende zu kämpfen haben und welche Rolle hat aber auch insbesondere dann Kultur und Kunst eben in repressiveren Regimen, würde ich mal sagen. Das ist ja nochmal anders als in Deutschland. Oder vielleicht auch nicht.
Ja, also ich glaube, das hat auf jeden Fall erstmal auch mit dem Ausmaß der Repression zu tun. Also ich benutze jetzt mal Ägypten als Beispiel, weil ich das am besten kenne und weil es, glaube ich, auch am anschaulichsten ist. Ägypten hat ja eigentlich seit den 50er Jahren eigentlich eine Art von Repression gehabt, von einer Art von sanfter Diktatur, sage ich mal, die dann in den 60er Jahren sehr weniger sanft wurde. Und dann in den 70er Jahren gab es eine Art Öffnung, Demokratisierung. Also es war immer so ein Auf und Ab, aber es war doch trotzdem immer noch relativ viel möglich. Und auch weil, glaube ich, es ein Verständnis gab vom Staat, dass man einen gewissen Ausdruck erlauben muss. Ja? Und zum Beispiel nach der Niederlage am 5. Juni 1967 im Krieg gegen Israel, was ja so das große traumatische Ereignis in der modernen ägyptischen Geschichte ist, sind sehr kritische Filme entstanden. Mhm. Ja? Und Filme, die sich auf sehr unterschiedliche Art auch damit auseinandersetzen. Wie konnte dieser Zusammenbruch passieren? Und das sind zum Beispiel, das ist zum Beispiel sehr interessant. Und da war sozusagen, hatten eben diese kritischen oder diese auch, sag ich mal, Filmemacher, die auch versuchen, wirklich tiefer zu analysieren, die hatten immer ihren Platz. Und das war eigentlich dann in der Mubarak-Zeit auch nochmal in den letzten Jahren auch nochmal sehr kritische Filme entstanden, ja. Und ich glaube, dass eben in den letzten 10 Jahren in Ägypten die Repression und die Zensur so stark geworden ist, dass es jetzt wirklich sehr, sehr schwierig geworden ist. Und dass jetzt eben auch eine Art Monopol auch der Filmproduktion mehr oder weniger passiert ist, wo diese Art Film so gut wie keinen Platz mehr hat. Also die Frage ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr tragisch, weil das natürlich dazu führt, dass eben Kino zur reinen Unterhaltung wird, was prinzipiell nicht schlecht ist, weil Kino muss und soll auch oft unterhalten. Aber wenn eben es total darauf reduziert wird und wenn es eben keine Filme mehr gibt, die sich auseinandersetzen oder dann die Sachen wirklich nur noch extrem symbolisch sind, dann gibt es eben einen sehr großen Verlust. Also es ist vielleicht in anderen Ländern nicht ganz so schwer, wobei auch im Libanon ist es auch schwer. Es ist auch schwer natürlich, weil auch die Filme am Ende kein kommerzielles Potenzial mehr haben, weil einfach das Publikum zu klein ist. Das heißt, man ist dann wieder auf Koproduktionen angewiesen, was dann wieder dazu führt, dann ist man wieder da, dass man sagt, man braucht ausländische Förderung. Mhm. Und dann ist man wieder da, dass man sagt so, ja, was will die ausländische Förderung? Also wenn zum Beispiel palästinensische Regisseure sagen, ja, natürlich ist unser Hauptthema die Besatzung und das Leben unter israelischer Besatzung und die Zustände, aber vielleicht wollen wir auch mal einen Krimi machen oder wir wollen mal eine Liebesgeschichte erzählen, die vielleicht nur bedingt davon handelt, dann gibt es dafür keine ausländische Förderung, weil das wollen die Leute nicht sehen. Ja? Also das ist immer das, was will man sehen, ja? Und was ist sozusagen das? Und da muss man natürlich den westlichen Institutionen und auch also einen sehr großen Vorwurf machen, dass es da eine unheimliche Einseitigkeit gibt und eine unheimliche Klischierung auch des Blicks. Mhm. Und das führt dann eben dazu, dass, also ich kenne so viele Filmemacher, Filmemacherinnen in Ägypten, die seit sehr, sehr vielen Jahren keinen Film mehr gemacht haben und die man auch, selbst wenn sie wollten, würde man sie keinen kommerziellen Film machen lassen. Mhm. Ja, weil das führt natürlich dann am Ende, führen diese Systeme auch dazu, dass es einfach dann Leute gibt, die dafür halt zuständig sind und die machen dann halt die kommerziellen Filme und die anderen Leute sind halt komplett außen vor. Also da führt natürlich dann, es ist eine Mischung aus Zensur und aus wirtschaftlicher Macht, die dazu führt, dass einfach Filme nicht gemacht werden. Also ich glaube schon, andererseits gibt es dann zum Beispiel im Moment im Golf und vor allem in Saudi-Arabien ein unheimlich viel Geld und auch der Wunsch, eine unheimlich starke Filmproduktion aufzubauen, was natürlich wieder Jobchancen bedeutet. Aber welche Filme werden gemacht?
Ja, also mit welcher Intention?
Was ist sozusagen wiederum das Spektrum? Mhm. Also ich sage immer, wenn wir das ägyptische Kino in den 60er und 70er Jahren angucken, dann war das so reich, weil es einfach auch so viele Genres erlaubte. Mhm. Also Musikfilm, Krimis, sozialkritische Filme, Komödien, also ich sag mal niveauvolle Komödien, totaler Trash-Komödien. Mhm. Also unheimlich viel auch teilweise Horrorfilme, also sehr, sehr viel. Und ich finde halt auch, dass auch oft im Genre-Kino, wenn es ein bisschen Freiheit hat, entsteht eben oft auch sehr entstehen sehr interessante Sachen. Mhm. Also auch diese Verteufelung des Genre-Kinos, was auch ein bisschen vielleicht auch ein Nebeneffekt von dieser Überbetonung des Arthouse-Kinos ist, wo man immer sagt, ja, aber das ist schon wieder zu sehr Genre. Und da wird es eben auch oft interessant, wenn dann doch wieder so eine Mischform kommt. Mhm. Da ist unheimlich viel möglich und das ist alles verschwunden. Ja? Und das ist sehr schade.
Welchen Anspruch hast du denn eigentlich an Filme? Also sicherlich nochmal ganz unterschiedliche, wenn man jetzt Ägypten und Deutschland zum Beispiel vergleicht. Aber welche inhaltlichen Ansprüche, welche thematischen Ansprüche hast du denn auch an Film?
Also ich glaube, die Wahrheit ist, dass man eigentlich oder dass ich gar nicht so rangehe. Also es ist nicht so, dass man sich immer sagt, was ist mein Anspruch oder, sondern es ist eigentlich immer die Frage, was interessiert mich und was ist spannend. Und das ist, glaube ich, das ist sehr breit gefächert. Also ich sage auch immer, ich liebe ja auch viele Arten von Filmen und ich bin überhaupt nicht, das ist jetzt vielleicht mein Werdegang und das führt ja auch wieder dazu, die Filme, die ich machen konnte in den Systemen, in denen ich gearbeitet habe. Aber ich würde wahnsinnig gerne auch einen Thriller machen. Ich würde wahnsinnig gerne auch vielleicht einen Horrorfilm machen. Also es ist überhaupt nicht so, dass es der Anspruch ist eigentlich, dass es mich interessieren muss und dass es am Ende einen humanistischen Kern hat, sage ich jetzt mal ganz, ganz.
Also meine Frage genau zielte auch darauf ab, jetzt nicht so elitär filmkritikermäßig von oben herab so, sondern, oder vielleicht auch umgekehrt gefragt, was ist für dich ein schlechter Film? Was ist ein, weil du hast auch von schlechten Filmen, von vielen langweiligen Filmen gesprochen, die sehr einfältig sind, wo die Vielfalt total fehlt, obwohl eigentlich aktuell so viel von Diversität gesprochen wird und das eigentlich auch gefördert wird. Genau, deshalb vielleicht aus der Richtung gefragt, was dann sozusagen, was einen schlechten Film auch ausmacht.
Also das ist ja schon, das schlecht, gut und schlecht ist ja schon wieder sehr normativ. Ja? Also was ist gut und schlecht? Und ich weiß es gar nicht, ob ich das so beantworten kann. Ich kann dir aber sagen, was sind Filme, die ich nicht mag oder Filme, die mir absolut nichts sagen. Und es sind viele Sachen, die mir nichts sagen. Und ich glaube halt, dass, was ich zum Beispiel absolut hasse, sind Filme, die sich nur über die Form definieren. Ja? Mhm. Also die sich sehr stark darüber, über einen Stil definieren, aber sehr wenig über einen Inhalt. Ja? Und das ist sozusagen, Karl Kraus hat mal gesagt, so lieb ist der liebe Gott dann auch nicht, dass er die richtige Form denen gibt, die keinen Inhalt haben. Mhm. Und das finde ich irgendwie sehr treffend, ja, weil es ist eben oft so, dass Leute denken, dass einfach eine sehr starke Betonung von Technik, eine sehr starke Betonung, eben wie gesagt, von Stil oder, und für mich ist immer, also ich benutze mal ein Beispiel, einer der Regisseure, die ich am meisten bewundere, ist Robert Wise, ja, Robert Wise hat in seinem Leben so unterschiedliche Filme gemacht, das glaubt man nicht, ja, der hat West Side Story gemacht, der hat aber auch Andromeda gemacht, einen der größten Science-Fiction-Filme aller Zeiten und so viele auch sehr düstere Krimis. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil er eben immer, und jeder Film ist perfekt in der Verbindung von Inhalt und Stil. Also es ist eben genau die Frage, wie sollte diese Geschichte erzählt werden? Oder was heißt sollte? Wie kann ich diese Geschichte maximal aus der Geschichte heraus erzählen?
Und das klingt so, als ob aber du quasi vom Inhalt zur Form kommst.
Unbedingt, ja. Unbedingt. Und das ist zum Beispiel auch, also als ich damals meinen Abschlussfilm Nachttank gemacht habe, das war ja ein Dokumentarfilm, da war damals der Anspruch, Geschichten zu erzählen von Menschen, die an diese Tankstelle kommen. Und daher auch, die ist dann der Film natürlich auch in seiner Form sehr narrativ, also ein bisschen wie ein Spielfilm. Aber du kannst diese Form eben nur erzeugen, wenn das, was du erzählst, auch narrativ ist. Mhm. Und wir waren ja, es war ja damals so eine Zeit, wo damals Nachttanke und Blume der Hausfrau von Dominik Wessi, das waren so zwei Filme, Wir haben übrigens mit demselben Cutter gearbeitet, mit Raimund Barthelmes. Also das war eigentlich damals auch so unser Anspruch zu sagen, das haben wir natürlich nicht erfunden. Also wenn man jetzt die Filme der Maisels Brother anguckt oder auch Filme von Leacock oder so, das waren eigentlich auch die Dokumentarfilme, die mich so geprägt haben, wo jemand sagt, ich finde, also das ist jetzt auch wieder, weil wir haben vorhin über Dokumentar und Spielfilm gesprochen, ich finde eine Geschichte und begleite die mit der Kamera, ohne in irgendeiner Weise sie zu stellen oder irgendwas zu manipulieren, und habe am Ende so viel Material, um das so zu montieren, dass es fast wie eine Erzählung ist. Also dass eigentlich es fast wie Material aus einem Drehbuch ist, das wir dann auf verschiedene Arten zusammensetzen können. Und das finde ich sehr spannend. Und wenn wir das jetzt auf den Spielfilm übertragen, dann ist eben das genau auch die Frage. Also was ich zum Beispiel auch oft sehe, ist, und das ist natürlich auch sehr oft jetzt im amerikanischen Kino jetzt in den letzten, sag ich mal, Jahrzehnten oft rüberkommt, sind einfach Filme, natürlich auch sehr viele von diesen Serien, von diesen Sequels, wo einfach überhaupt keine Menschlichkeit mehr ist in diesen Filmen und wo auch keine Figuren mehr sind. Und natürlich gibt es spannende Actionfilme, und auch da, ich bin überhaupt nicht gegen das Genre, aber eben, wenn ich eben das Gefühl habe, dass die Menschen in den Filmen nicht interessieren, dann interessiert es mich nicht. Und ich glaube eben am Ende, dass warum wir Filme sehen und warum Filme uns, warum die auch die Klassiker uns so berühren, oder warum wir auch oft bei den Klassikern wieder hängen bleiben, wenn sie im Fernsehen laufen, weil uns einfach auch diese Charaktere so interessieren, auch verkörpert von Schauspielern. Also zum Beispiel, einer der, glaube ich, der schönsten Filme der Filmgeschichte, To Kill a Mockingbird, Wer die Nachtigall stört. Gregory Peck als einer der großen, großen amerikanischen Schauspieler, der in diesem Film eine so unglaubliche Rolle spielt, dieser Vater, dieser aufrechte Vater, der aber auch seine Schwächen hat und seine Unsicherheiten. Das ist einfach unglaublich. Und das wieder zu sehen, ist eigentlich wie einen alten Bekannten wiederzusehen. Mhm. Oder genauso auch, wir haben es vorhin gehabt, Henry Fonda in Die 12 Geschworenen. Mhm. Also dieser Mann, der so eine Kraft entwickelt, aber man spürt eigentlich die ganze Zeit, dass er eigentlich ein schüchterner Mensch ist und dass er eigentlich auch unsicher ist und dass er eben das versucht zu überspielen, seine Unsicherheit und seine Zweifel. Das ist eigentlich, wenn Kino das schafft, also ich rede jetzt eigentlich mehr über das, was toll ist, aber eben viele Filme schaffen das eben nicht, da wird es faszinierend, und da entsteht eigentlich sowas, oder ein anderer großer amerikanischer Film, Ein Platz an der Sonne, also Montgomery Clift als einer der Schauspieler, die eigentlich noch vor James Dean und vor Marlon Brando diesen sehr reduzierten Schauspielstil geprägt haben, dieses Gebrochene, ja, dieser Mann, der in diese furchtbare Situation kommt und dann irgendwann seine Freundin tötet, das ist so ein unglaublicher Humanismus in dieser Darstellung, ja, und das ist, jetzt sage ich noch einen anderen Film, was euch wundern wird, 7 zum Beispiel, einer meiner absoluten Lieblingsfilme von David Fincher, ja, also ein wahnsinnig brutaler Film eigentlich über eine unglaublich brutale Mordserie mit wahnsinnig vielen brutalen Details, aber über die Figur eben von Morgan Freeman, also von Detective Somerset, der eigentlich in diese Welt reingeworfen wird und eigentlich die ganze Zeit eigentlich daran auch fast zerbricht, ist es eigentlich auch wieder ein Film eigentlich über die Hölle, der aber eigentlich vom Paradies träumt. Und das ist eigentlich großes Kino.
Ja, wenn du also selber Filme machst, und mich würde interessieren, wie entsteht der Stoff, wie entsteht die Geschichte? Das, von allem, was du jetzt beschrieben hast, klingt das für mich so, als ob es dir ganz stark um die Figuren geht und dass man vielleicht bei den Figuren ansetzt und sich daraus dann eine Geschichte entwickelt. Aber also vorhin hast du gesagt, du möchtest Filme oder du machst Filme über das, was interessant ist. Was ist interessant oder wo findest du das Interessante?
Also es ist ja sehr unterschiedlich. Also es gibt ja Filme, die, also erstmal, ich schreibe selber, aber nicht nur. Mhm. Also es gibt ja, also Folgeschäden zum Beispiel war ein Drehbuch, was ich bekommen habe, was ich sehr spannend fand und wo ich dann damals mit dem Autor, mit Florian Hanig, wo wir damals ein bisschen dran gearbeitet haben, uns auch verändert haben. Aber das war zum Beispiel eine Geschichte, die mich sehr interessiert hat, weil sie die Auswirkungen des 11. September auf ein deutsch-arabisches Paar gezeigt hat und ich diese beiden eigentlich unheimlich spannend fand, weil mich, das ist zum Beispiel was mich sehr oft interessiert, wie eigentlich Politik oder Ereignisse der Welt eigentlich auf Einzelne wirken, mhm. ja, und wie eigentlich eben wir kommen eben aus, also wenn Leute auch sagen, ich bin unpolitisch und ich will damit nichts zu tun haben, das interessiert mich nicht, ich verstehe das, aber am Ende ist Politik und auch Wirtschaft und auch der Kapitalismus, alles, was sozusagen unser Leben bestimmt, es bestimmt eben unser Leben und es verändert uns und es hat eben einen unglaublichen Einfluss auf uns wir können eben, das ist eben eine große Illusion zu meinen, dass man im Privaten sozusagen komplett unbehelligt oder ohne, dass die Sachen einen nicht beeinflussen. Und ich finde eben das sehr spannend. Und am Ende zum Beispiel sind es, glaube ich, sehr oft diese Geschichten. Also mein allererster Kurzfilm, Brot, nach einer Geschichte von Wolfgang Borchert, da geht es ja um dieses Paar im Zweiten Weltkrieg, die hungern und wo es dann eben diesen Vertrauensbruch gibt, weil eben der Mann in der Nacht von der Brotration seiner Frau stiehlt, weil er einfach den Hunger nicht aushält. Das ist ja auch wieder eigentlich ein sehr ähnliches Thema, wo eben, und das insofern haben Brot und Folgeschäden, die Filme haben sehr viel miteinander zu tun, weil beide eigentlich erzählen, wie eigentlich eine Liebesbeziehung eigentlich beschädigt wird durch den Druck, der von außen kommt. Und auf eine Art, also Scharraf zum Beispiel, ist jetzt anders, das war ein Roman, den habe ich gelesen, als ich noch an der Filmakademie war und er hat mich nicht mehr losgelassen. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass man, um auch auf deine Frage von vorhin nochmal zurückzukommen, es ist ja nicht so, dass man irgendwas so analytisch anguckt und dann sagt, hier 1, 2, 3, das ist da drin, ich mach das, sondern es hat ja immer so ein bisschen auch was, von man verliebt sich oder ja. man ist besessen von etwas. Ja, so ja. war das ja bei Scharraf. Ja, also das waren ja solche Probleme, auch diesen Film zu machen, dass ich selber oft auch dachte, so ich lasse das jetzt, ja, das macht keinen Sinn mehr. Und dann versucht man das irgendwie loszulassen und dann merkt man irgendwie, man kann eben doch nicht loslassen und es kommt irgendwie wieder zu einem zurück oder man denkt wieder, ah, vielleicht gibt es doch einen Weg, das zu machen. Mhm. Und bei Scharraf war es eben so, dass mich unheimlich fasziniert hat, dieser Mikrokosmos, der die ägyptische Gesellschaft eigentlich auf so eine ja, treffende Art zeigt, aber nicht nur die Gesellschaft, sondern auch das ägyptische Wesen, den Charakter, also jetzt, natürlich gibt es nicht nur einen Charakter, aber so ganz vieles von dem, was für mich eben Ägypten ausmacht, der Humor, die teilweise natürlich auch diese Schicksalsgläubigkeit, aber auch dieser Widerstand, also so viele Dinge, ja, auch die Korruption natürlich, also so viele Dinge und wie Leute da versuchen dagegen anzukämpfen. Und das war, also insofern ist es, und im Moment natürlich ist auch, also das ist jetzt nochmal die Frage, also die letzten 1,5 Jahre, also auch jetzt durch das, was in Palästina passiert ist oder weiterhin passiert und wie es hier im Westen dargestellt wird, und das hat mir einfach nochmal gezeigt, das ist nochmal jetzt ein ganz neuer Gedanke eigentlich, dass am Ende die Narrative, die Welt beherrschen, eigentlich am Ende auch determinieren, wie Politik gemacht wird und auch wie Menschen sich entscheiden und auch wie Menschen am Ende auch wählen. Ja? Also wenn sie die Möglichkeit haben, in einer Demokratie zu wählen. Und ich glaube eben, dass viele von den Narrativen, die in den letzten Jahrzehnten bedient wurden, am Ende eigentlich Narrative sind, die falsch sind. und die und gegen die wir auch ankämpfen müssen.
Aber da würde ich zum Beispiel direkt einhaken und sagen, es gibt ja viele Filme, die diese falschen Narrative bedienen. Ja. Ich denke natürlich an diese ganzen Marvel-Superheldenfilme, die diese ganz klaren schwarz-weiß-gut-böse Schemata bedienen.
Ja.
Da würde ich dann für mich zum Beispiel entscheiden, schlechte Filme.
Mhm.
Jetzt höre ich daraus, dass du praktisch auch mit deinen Filmen versuchst, als kleines Rädchen sozusagen, diese Narrative in der Gesellschaft auch zu beeinflussen.
Mhm.
Du hast gesagt, mit einem humanistischen Antrieb. Also schon, der Begriff klingt immer ein bisschen schwierig, aber in der eigentlichen Bedeutung des Wortes, so gewisse humanistische Propagandafilme.
Ach, das weiß ich nicht. Also Propaganda finde ich, also Propaganda...
auf die öffentliche Meinung einwirkend,
naja,
in dem Sinne.
Also Propaganda ist ja meistens etwas, was eine so starke Wirkung hat, dass du dich dem nicht entziehen kannst. Also es wird dir ja eingehämmert, ja. Das ist ja so die Definition von Propaganda. Also es ist ja, Propaganda hat ja immer auch sehr viel mit Überwältigung zu tun. Also dir wird irgendwas dir wird irgendwas so stark entgegengesetzt, dass du am Ende eigentlich so manipuliert wirst. Mhm. Das ist vielleicht okay, das Wort, was gefehlt hat. Und das ist genau das, worum es eigentlich nicht geht. Mhm. Es geht nicht um Manipulation, sondern es geht eigentlich darum zu sagen, hey, es kann auch so sein.
Mhm.
Also wenn wir zum Beispiel zu Folgeschäden kommen, also bei Folgeschäden, der Film folgt ja der Sicht der deutschen Frau, die ihren Mann über alles liebt, aber irgendwann daran zweifelt, aufgrund von erstmal von Sachen, die von außen an sie herangetragen werden, dann aber auch aufgrund von ihrer eigenen Sicht, dieser Mann, vielleicht kenne ich den doch nicht so gut und vielleicht ist dieser Mann doch ein Terrorist, so wie mir gesagt wird. Das ist ja am Ende eine Art, wie viele Leute auch ihre Nachbarn oder ihre Bekannten gesehen haben oder vielleicht jetzt auch wiedersehen, ja. Und dass wir sozusagen in dem Film eigentlich dieser Frau folgen und am Ende, das spoilere ich natürlich, am Ende dann eben merken, okay, das war wirklich ein gigantischer Irrtum. Das ist ja keine Manipulation, dass wir den Leuten sagen, ihr seid alle falsch, ihr seht das alle falsch. Aber die Möglichkeit aufzuzeigen, zu sagen, so habe ich das noch nie gesehen oder ich in Nachttanke, sind zwei Protagonisten sind Obdachlose. Und ich erinnere mich damals, als wir damals den Film in Mannheim zeigten, kam jemand zu mir und meinte, hey, ich habe diese Obdachlosen immer verachtet und ich habe die immer total wirklich gehasst. Und jetzt habe ich zum ersten Mal die als Menschen wahrgenommen.
Mhm.
So, und ich werde die nicht mehr so schlecht behandeln.
Mhm.
Das ist natürlich, wenn das passiert, ja, das ist sozusagen das, was man sich wirklich wünscht. Das passiert nicht so oft und ich mache mir auch keine Illusionen darüber, dass Filme die Welt so sehr, oder vielleicht habe ich das mal, aber ich mache das nicht mehr, die Welt so stark verändern und so stark. Aber wenn es ein kleiner Impuls ist, das ist ja am Ende, das ist ja eben genau das Gegenteil von Propaganda, dass eben wir nicht sozusagen die Leute so überwältigen, weil... Wenn du sie so überwältigst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Effekt auch wieder weggeht, sehr stark. Ja?
Ja.
Also die Überwältigung führt ja oft dann auch irgendwann zu der Gegenreaktion. So nach dem Motto, hey, ich wurde hier manipuliert. Das finde ich, das. Sondern es geht eigentlich darum, den Horizont zu erweitern und am Ende auch ein sehr, sehr oft missbrauchtes Wort, einfach toleranter zu sein im Sinne von offener, im Sinne von menschlicher. Und es gibt dieses schöne Wort, jeder Mensch kämpft einen harten Kampf, wir sehen den nur nicht.
Mhm.
Also wenn wir sozusagen, also gerade jetzt hier in Deutschland, gerade in Berlin, in einer Stadt, die unheimlich hart ist und wo unheimlich viel auch, ich sag mal, ein Mangel an Empathie herrscht im öffentlichen Raum und ein Mangel an, da ist das eigentlich wichtig, dass wir uns das immer wieder sagen. Und wenn Filme das machen, ich sage noch eine letzte Sache, Scharaf ist ja auch eine Figur, die eigentlich am Ende etwas sehr Schlimmes macht, weil sie einen Freund auf eine sehr üble Weise verrät, unter Druck. Aber für mich ist es eben immer auch, war es immer wichtig, dass Scharraf, dass wir Scharraf nicht verurteilen, sondern dass wir eben auch zeigen, unter was für einem Druck er steht. Ja? Mhm. Und das ist auch wieder eben zu verstehen, dass Menschen oft, wenn sie nicht toll oder nicht besonders moralisch handeln, teilweise ihr Bestes geben, das Beste, was sie geben konnten unter den Umständen.
Es ist eigentlich hervorragend, weil du selber die perfekte Überleitung zu unserer Abschlussfrage geliefert hast. Ich möchte mich an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch bedanken.
Ja, vielen Dank.
Ist wirklich super interessant und wir freuen uns sowieso, dass du hier beim Divan bist. Die allerletzte Frage, die ich gerne auch so ein bisschen offen fragen würde eigentlich, weil da, glaube ich, viele verschiedene Aspekte auch jetzt nochmal gut zusammenkommen, über die wir schon die ganze Zeit jetzt über die letzte Stunde gesprochen haben, ist aber eigentlich ganz simpel. Auf welcher Sprache machst du deine Filme?
Naja, ich habe ja alle meine Filme bis jetzt auf Deutsch gemacht und Scharraf war mein erster, eigentlich Ranjas Traum, der Dokumentarfilm über Rania Refhat, über die Puppenspielerin, war interessanterweise mein erster Film, der komplett auf Arabisch ist, obwohl er für Arte gedreht wurde. Und ich bin da, für mich sind beide Sprachen gleichwertig und ich fühle mich in beiden Sprachen gleich zu Hause. Und da ist es wieder so, das Thema determiniert die Sprache. Ich würde wahnsinnig gerne mehr Filme machen, die die Sprachen auch mischen. Mhm. Ich finde das sehr spannend. Und es kommt einfach drauf an, was die Geschichte ist. Ich denke auch in beiden Sprachen. Also diese Frage, in was, welcher Sprache denkst du? Ich ertappe mich manchmal, dass ich Arabisch denke und manchmal, dass ich Deutsch denke. Also es ist wirklich beides.
Okay.
Vielen Dank.
Ich danke euch.
Danke, Samir.
Ich danke euch.